Niemand achtete auf Angua, als sie über den Laufsteg lief. Sie wusste, worauf es ankam. Sie musste den Eindruck erwecken, wie zu Hause zu sein. Ein großer Hund, der mit angemessener Zielstrebigkeit unterwegs war, erweckte kein Misstrauen. An Bord des Schiffes verhielten sich die meisten Leute wie typische Landratten. Sie wussten nicht genau, was sie tun sollten, und sie fragten sich, wie sie vermeiden konnten, es zu tun. Einige der stoischer veranlagten Passagiere hatten sich kleine Lager geschaffen und mit Kleidungsbündeln und Stoffstreifen private Bereiche abgegrenzt. Sie erinnerten Angua an zweifarbige Abflussrohre und mikroskopisch genau festgelegte Hausbesitzgrenzen im Geldfallenweg. Solche Linien im Sand vermittelten folgende Botschaft: Dies ist meins und das ist deins. Und wenn du anrührst, was mir gehört, kriegst du die Hucke voll. Zwei Wächter standen rechts und links neben der Tür, die zu den Kabinen führte. Man hatte ihnen nicht befohlen, Hunde aufzuhalten. Am Ende des schmalen Ganges stand eine weitere Tür einen Spalt offen. Angua stieß sie mit der Schnauze etwas weiter auf und sah sich um. Eine große Kabine lag vor ihr, und sie bemerkte die beiden Hunde, die auf einem Läufer lagen. Andere Hunde hätten vielleicht gebellt, aber diese drehten nur ihre anmutigen Köpfe und musterten Angua aufmerksam. Ein schmales Bett war fast hinter seidenen Vorhängen verborgen. 71 Stunden Ahmed stand dort und wandte sich um, als Angua hereinkam. Er bedachte die Hunde mit einem verwirrten Blick. Anschließend erstaunte er sie, indem er auf dem Boden vor ihr Platz nahm.
»Und wem gehörst du?«
fragte er in perfektem Morporkianisch. Angua wedelte mit dem Schwanz. Jemand lag im Bett, aber wer auch immer das sein mochte, die Person stellte kein Problem dar. In den meisten Situationen konnte man entspannt bleiben, wenn man über Kiefermuskeln verfügte, die mühelos ein Genick zermalmen konnten. Ahmed klopfte ihr auf den Kopf. Nur sehr wenige Leute haben sich so einem Werwolf gegenüber verhalten, ohne dass sie später jemanden brauchten, der ihnen die Mahlzeiten in kleine Stücke schnitt. Doch Angua hatte Selbstbeherrschung gelernt. Dann stand Ahmed wieder auf und ging zur Tür. Sie hörte, wie er draußen einige Worte an jemanden richtete. Wenige Sekunden später betrat er wieder die Kabine und lächelte.
»Ich gehe! Ich kehre zurück!«
Er öffnete einen kleinen Schrank und nahm ein edelsteinbesetztes Hundehalsband hervor.
»Du sollst ein Halsband bekommen! Oh, und falls du Hunger hast!«
Ein Diener brachte mehrere Schüsseln.
»Nipp es und Kutteln dazu! Gib dem Hund einen Knochen im Nu! In Ankh Morpork habe ich Kinder immer wieder diesen Reim singen hören. Aber Nippes ist keine angemessene Nahrung für einen stolzen Hund. Und wer weiß, was sich in den Kutteln verbirgt?«
Ein großer Napf erschien vor Angua. Die beiden anderen Hunde bewegten sich, aber Ahmed zischte ein Wort und daraufhin verharrten sie wieder. In dem Napf lag Hundefutter. Nach den Maßstäben von Ankh Morpork bedeutet das: Es handelte sich um etwas, das nicht einmal für Würstchen verwendet wurde, und es gibt nur wenige Dinge, die jemand mit einem ausreichend großen Fleischwolf nicht in Würstchen unterbringen kann. Der menschliche Aspekt Anguas war entsetzt, doch der Werwolf sabberte beim Anblick von röhrenförmigen Dingen und schwabbelndem Fett. Der Napf bestand aus Silber. Sie hob den Kopf. Ahmed beobachtete sie aufmerksam. Die anderen Hunde wurden natürlich wie Könige behandelt, trugen mit Diamanten besetzte Halsbänder und so. Es musste nicht unbedingt bedeuten, dass er Bescheid wusste.
»Hast du keinen Appetit?« fragte Ahmed. »Deine Schnauze behauptet etwas anderes.«
Als sie herumwirbelte, um zuzubeißen, schloss sich etwas um ihren Hals. Ihre Zähne bohrten sich in schmierigen Stoff, aber das war nicht so schlimm wie der Schmerz.
»Seine Hoheit hat immer großen Wert darauf gelegt, Hunde mit hübschen Halsbändern auszustatten«,
erklang die Stimme von 71 Stunden Ahmed durch den roten Dunst.
»Rubine, Smaragde und Diamanten, teuerste Angua!«
Er beugte sich zu ihr herab.
»In Silber eingefasst!«